Ja, ich freue mich sehr, heute früh bei euch zu sein. Ich glaube, ich habe jedem die Hand geben können und einen gesegneten Sabbat wünschen können. Aber ich freue mich vor allen Dingen, hier euch haben singen zu hören. Ihr glaubt gar nicht, in wie vielen Gemeinden es nicht so klingt wie hier. Dass es mager und dünn klingt. Ja, also das hat mich sehr gefreut. Kommt nach Hause, ehe es dunkel wird. Das war eine Mahnung, die wir von allen Vieren, Eltern und Großeltern, meistens von Mutter und Oma, jeden Tag hörten. Wir hatten gegessen, Schularbeiten gemacht und dann wollten wir ja raus. Kommt nach Hause, ehe es dunkel wird. Habt ihr verstanden? Ja, ja. Dann waren wir unten, wir wohnten auf dem dritten Stock, dann hörten wir oben eine Stimme. Habt ihr verstanden? Ja, dann wiederhol mal, was ich gesagt habe. So eindringlich haben unsere Eltern dieses nach Hause kommen uns jeden Tag, ich will mal sagen, gepredigt. Ja, tagtäglich dieser selbe Satz. Aber die Eltern haben das Dunkelwerden nicht unserem Gefühl überlassen. Jeder hat ja ein anderes Gefühl, wann es dunkel ist, ne? Weil man ja länger draußen bleiben will. Sondern sie haben gesagt, wenn die Laternen angeht, dann habt ihr nach Hause zu kommen. Also wir wussten ganz genau, wir konnten uns dann nicht auf unser Empfinden verlassen. Ja, nun habe ich diese Eindringlichkeit in vielen Texten in dem Propheten Jeremia gefunden. Zwischen 8 und 10 Mal immer derselbe Wortlaut. Wir haben ja heute in der Lektion versucht zu sagen, schmier mir das nicht immer aufs Butterbrot. Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Dem lieben Gott ist nichts anderes übrig geblieben bei seinem widerspenstigen Volk. Wir gehen in den ersten Text, der steht in Jeremia 7, Vers 13. Jeremia Kapitel 7, Vers 13. Und da heißt es, Kapitel 7, Vers 13, und nur weil ihr alle diese Taten getan habt, also Vergangenheit, hält er ihnen vor, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, und jetzt kommt der Satz, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen habe, aber ihr habt nicht geantwortet. Im selben Kapitel, in dem Vers, der letzte, den wir lesen, 44 Vers 4, ihr könnt mal Jeremia durchlesen und dann findet ihr die Texte mindestens 8 Mal, wenn nicht mehr. Jeremia also, Kapitel 44 Vers 4, und das ist immer derselbe Wortlaut. Und da heißt es, und ich habe alle meine Knechte, die Propheten zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend, indem ich sprach, tut doch nicht diesen Gräuel, den ich hasse. In Jeremia fast 8 bis 10 Mal immer wieder derselbe Satz. Und immer wieder, ihr ärgert mich, ihr quält mich. Und ich habe es euch doch früher immer wieder gesagt. Selbst in 2. Chronik finden wir genau den Wortlaut in 36 Vers 15. Doch der Ruf Gottes an sein Volk und an seine Kinder, der begann doch viel früher, nicht wahr? Adam, wo bist du? Wo war der? Im Dunkeln, versteckt. Plötzlich hat er gemerkt, dass er nackt war. Gott sagt, woran hast du das gemerkt? Nun musste er sich schützen. Aber sein Schutz waren nur Blätter, die langsam aber sicher verwelkten. Auch da musste der Heiland dann wieder eingreifen. Du hast dich in die Dunkelheit verlaufen. Jetzt hat ein Mann 120 Jahre lang gepredigt, kommt doch in die Arche. Es gibt jetzt irgendwo, meine Schwester, die hat mir das rübergeschickt, da hat jemand mal versucht, diese Arche in irgendeiner Weise in Realität, hast du es auch gesehen? Also, was ist unser Herrgott doch für ein Architekt, was er alles berücksichtigen musste. Und jetzt kommen die Tiere. Naja, die sind in der Arche so dickfällig, sage ich mal, so widerspenstig. Naja, es war vielleicht einmal, kommt nie wieder. So, jetzt schließt Gott die Türe zu. Noah musste 7 Tage, das steht auch drin, warten, bis Gott die ersten Tropfen fallen ließ. Es waren bestimmt Menschen, die gesagt haben, ja, wir könnten ja glauben, aber das ist ja alles noch nie passiert. Da fällt mir eine wunderschöne Geschichte von unserem Bruder Heinz Schumacher. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt. Der war Sportreporter bei der Rheinzeitung in Koblenz. Und der hat auch viel gepredigt. Und der sagte, da war einer, der wollte genau gehorchen. Und er sagte, aber ich bin Fotograf, weißt du was? Ich setze mich oben auf die Arche und werde das alles aufnehmen, damit wir für spätere Zeiten wissen, wie das gewesen ist. Und wenn mir das dann zu bunt wird, dann klopfe ich, dann lässt du mich rein. Es ging keine Tür auf. Wo war er? In dunklen Wassermassen, wie all die anderen auch. Es wurde dunkel und keine Laternen schauten mehr. Kommt doch in die Arche. Jetzt begegnet uns noch eine Finsternis. Ja, er hat seinen Grund, nehme ich an. Jetzt begegnet uns noch eine Finsternis, aber ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, komme ich hinter diese Qual, die mit dieser Finsternis verbunden war, hinter. Da heißt es in der 9. Plage, die Finsternis war so groß, dass man sie greifen konnte. Keiner konnte von dem Platz, wo er ging und stand, weg. Stellt euch vor, der Kleine wäre hier vorne gefallen. Es konnte keiner hin, ihn aufzuheben. Die Dunkelheit war so massiv, dass nichts möglich war. War jemand im Bett, musste im Bett bleiben. War er bei der Arbeit, musste er draußen bleiben. 3 Tage. Nichts essen, nicht schlafen und was schlimm war, ich konnte auch nicht irgendwo hin. Können wir uns diese Plage vorstellen? 3 Tage Dunkelheit lesen wir immer. Aber was steckt denn eigentlich dahinter? Nichts, aber auch gar nichts ging mehr. Ja, und da hatte Gott auch einen Ausweg für die Kinder Israel. Denn in den Wohnungen der Kinder Israel war es hell. Jetzt gehe ich mit euch zu dem Text in 2. Mose 20. 2. Mose 12. Moment mal. 2. Mose 12. Und da heißt es, Vers 22, dann nimmt einen Büschel Isop und taucht ihn in das Blut im Becken, streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber, von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür des Hauses hinausgehen. Draußen war diese Finsternis. Kein Mensch konnte irgendetwas sehen. Guckt mal durch Ruß. Wenn ihr Ruß in irgendein Glas füllt, kann man da durchgucken? Und das Schlimmste ist wieder, war für mich, das ist mir heute früh bei der Autofahrt eingefallen, die Kinder waren in der Dunkelheit auch sich selbst überlassen. Ist egal, wo sie waren. Und das ist immer etwas, ja, lieber Gott, das müssen wir eines Tages mal begreifen. Ja, die Dunkelheit. Keiner durfte das Haus verlassen. Dann hat Gott gerufen, kommt doch nach Kanaan hinein. Ich habe es den 3 großen Männern versprochen. Abraham, Isaak und Jakob. Kommt doch rein. 10 Kundschafter haben dieses herrliche Land. Die haben die Früchte mitgebracht. Vollkommen düster geredet. Wir können das nicht, da hatten sie recht. Aber das Volk war so verbiestert und so widerspenstig, sie haben diesen beiden Kundschaftern geglaubt. Und was passierte dann? Gott sagt, bitteschön, ihr wolltet in der Wüste sterben. Die Urverursacher dieser Revolte mussten alle in der Wüste sterben. Aber das Schlimme war, alle anderen, die da nicht mit beteiligt waren, ich nenne nur Mose, Aaron, Josua, Kaleb, die mussten die 40 Jahre auch noch durchhalten. Bis es für die Menschen keine Laternen mehr gab. Und dann konnten sie mit Josua in das gelobte Land einziehen. Wir haben noch einen Propheten, der mit seinem Volk, mit dem Volk Gottes, viel, viel Kummer hatte. Und war da das der Prophet Jesaja. Er hatte mit diesem Volk viel durchzustehen. In Jesaja Kapitel 30 lesen wir Vers 1 und 2. Jesaja 30, 1 und 2. Wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus, und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten hinabzuziehen, aber meinen Mund haben sie nicht befragt, und unter dem Schutz des Pharaos zu flüchten, um Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Also Ägypten war immer ein Anziehungspunkt für das Volk Gottes. Sie haben da geschmachtet, unter Frondienst gelitten. Aber woran haben sie sich erinnert? An die Fleischtöpfe, an die Fische, an die Melonen und nicht an die Zwangsarbeit. Jetzt gehen sie wieder dahin. Jetzt muss Gott ihnen das wieder vorhalten. Also aufgrund der Erziehung haben wir es dringend nötig, dass wir hier und da mal gesagt haben, du bremst dich mal, nicht wahr? Ja, und dann geht es weiter in Jesaja, und das ist etwas, was mich sehr erschüttert hat, ab Vers 9 bis 15. Da heißt es, denn ein widerspenstiges Volk, ein verlogene Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen, die zu den Sehern sagen, seht nicht, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sagt uns Schmeicheleien. Kennen wir das von der Welt heute irgendwie? Schaut uns Täuschungen, weicht ab vom Weg, biegt ab vom Pfad. Und jetzt kommt's faustig. Lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Wenn es da nicht stünde, würden wir das glauben? Darum, so spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerft und auf Unterdrückung und Arglist vertraut und euch darauf stützt, darum wird euch diese Schuld wie ein sturzbringender Riss sein und der sich vorschiebt an hochragenden Mauern. Im Zusammenbruch, in einem Augenblick, plötzlich kommt es. Und jetzt gehen wir auf Vers 15, denn so spricht der Herr, er versucht es nun wieder im Guten. Der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Wie oft muss der Heiland im Neuen Testament das sagen? Aber ihr habt nicht gewollt. Wie gesagt, Ägypten war immer durch die Jahrhunderte hinweg die erste Adresse. Jeremia, den wir ja schon zu Anfang genannt haben, der das Volk mit vielen Warnungen beschwörte, der Herr macht sich auf, immer wieder und immer wieder, kehrt doch um, es kommt Babylon. Kam Babylon? Es kam. Ja. Das fiel aber alles auf taube Ohren. Und jetzt begegnet uns ein Text in Nehemia. Da geht es um die Menschen, die nach dem Fall Babylons wieder nach Hause durften. Nehemia. Und da das Kapitel 13. Und zwar die Verse 15 bis 19. Auch kaum zu glauben. Nehemia Kapitel 13, die Verse 15 bis 19. Und in jenen Tagen sah ich, Nehemia, in Juda, die am Sabbat die Kelter traten und Getreidehaufen reinbrachten und auf Esel luden und auf Wein und Trauben und Feigen und allerlei Lasten es am Sabbat nach Jerusalem hineinbrachten. Und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie ihre Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin, siehe, sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie an Sabbat den Juden. Und zwar in Jerusalem. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dieses Unheil über uns und über diese Stadt brachte? Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt? Wie oft hat Gott das eigentlich immer gesagt? Reicht das nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, muss man doch irgendwann mal begreifen. Und es geschah, sobald die Tore Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass die Torflügel geschlossen wurden. Also hier half wieder mal nur die Dunkelheit. Wie oft soll das Gott noch wiederholen? Der muss uns das sagen. Sind wir widerspenstiges Volk Israel? Ich glaube ja, wir gehören zu den Leuten in Laodicea. Ja, vor dem Dunkelwerden wurden die Tore geschlossen. Nun haben wir im Johannes-Evangelium, im Neuen Testament, wieder Licht. Geht mit mir in den Johannes Kapitel 1, ein wunderschönes Kapitel. Johannes Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Johannes Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Das war aber das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Mama. Wiederholt sich da irgendwas? Mama. Wie oft, denke ich gerade dran, hat der liebe Gott nach den Propheten immer wieder gesagt, aber ich habe dich erlöst, aber du bist mein. Das half alle nichts. Jetzt war er da zum Anfassen. Ich erinnere mich dann immer gerne an eine Textpassage aus dem Leben Jesu. Jesus hatte den Tempel gereinigt und nun saßen kleine Kinder auf seinem Schoß. Und Schwester Weint sagt, er nahm die Küsse der kleinen Kinder an und sie schliefen in seinen Armen ein. Können wir uns was Schöneres vorstellen? Wir haben leider nicht das Vergnügen, auf seinem Schoß sitzen zu dürfen. Aber es gab einen, der hier das Evangelium geschrieben hat. Johannes lag an seiner Brust. Er hat ihn wirklich gespürt, seinen Herzschlag gespürt. Ich beneide ihn sehr oft um dieses Vorrecht. Ja, das Licht war da zum Anfassen, aber keiner reagierte darauf. Wie dunkel war es, als Jesus hier auf der Erde war. Er rief immer wieder auf. Das nächste Dunkel, wovor er warnt, begegnet uns in Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21 und da die Verse 20 bis 22. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung gekommen ist. Es wird dunkel. Dann sollen die in Juda auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus entweichen, also Jerusalem verlassen. Und die, die auf dem Land sind, sollen dort nicht hineingehen, denn dies sind Tage der Rache. Welche Warnung hat der Heiland jetzt hier, er lebte ja noch, den Kindern Israel geschenkt? Die Zerstörung Jerusalems war ein paar Jahre später. Johannes hat sie, glaube ich, noch mitbekommen. Welch eine eindringliche Warnung hat er diesem Volk geschenkt? Geht doch raus, geht nicht mehr in die Häuser, holt nichts mehr, keinen Mantel, nichts. Heute muss man sagen, das Handy oder die Bankkarte, aber das haben wir sowieso alles immer bei uns, nicht wahr? Das ist unsere ständige Begleitung. Ja, geht hinaus. Es war, wie gesagt, sehr, sehr, sehr eilig. Das Evangelium hallte nun durch die ganzen Jahrhunderte, immer wieder und vor allen Dingen unsere Reformatoren haben eine große Fackel aufgestellt, wenn nicht Luther und vorher Huss und dann in England, Zwingli und so weiter, wie sie alle hießen. Aber langsam und sicher wurde das Licht immer blasser. Wir haben uns vor einiger Zeit an die 500-jährige Reformation erinnert, aber da haben sich dann die Menschen, die Evangelikalen, entschuldigt, dass Luther so viele Dinge über den Papst gesagt hat. Klingt das bei uns auch an? Ja. Die Fackel wurde dann immer weiter getragen. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir hier in dieser Familie, in dieser Gemeinde leben dürfen. Und dann gipfelt alles im lauten Ruf, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Und Johannes 10 habe ich heute früh schon mal erwähnt, da sagt Jesus, ich habe noch andere Schafe, die in anderen Ställen sind. Ich muss sie holen. Ein Hirte, eine Herde. Das ist auch etwas, was man den Menschen draußen kaum begreiflich machen kann. Ja, aber es ist so. Der Heiland sagt, es gibt nachher nur noch zwei Gruppen. Draußen ist Gefahr, Todesgefahr. Jeder Aufenthalt außerhalb des Hauses Gottes bringt Todesgefahr, ist unberechenbar. Wie viele aufgerufene Lichtträger und laute Rufer sind wir und seine Propheten von alters her? Da fallen mir Eltern ein, die nur stillschweigend den Herrn bitten können, Herr, ich habe noch Kinder draußen. Auf mich hören sie nicht. Ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, lass auch meine Kinder Suchende werden. Diese Qual der Eltern, ich glaube, die können wir uns kaum vorstellen. Aber die Kinder sagen, es ist so schön in der Welt, via Technik kann ich alles mitmachen. Und dann muss der beste Vater, den es gibt, eines Tages durch seinen Sohn, der hält Gericht, all diese Kinder vernichten. Was da in Jesus und in Gott ständig vorgeht, welche Kämpfe er hat, er weiß natürlich auswendig, wer dabei ist oder nicht. Aber trotzdem kämpft er mit jedem. Kommt nach Hause, ehe es dunkel wird. Ja. Wir müssen die Dunkelheit aber nicht innen ertragen. Sie bleibt draußen. Wir müssen sie nicht erleben, sondern im Schutz des Hauses Gottes. Und wie dieser Schutz aussieht, sagt uns der Heiland auch. Und zwar in Johannes 17, in diesem hohen priesterlichen Gebet, sagt er uns so wunderschön, wo wir zu Hause sind. Und da in Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Die Einheit können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. Dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, du hast mich gesandt. Wo sollen wir sein? In ihm. In ihm und in dem Vater. In Johannes Kapitel 6 wiederholt er das nochmal ganz eindringlich. Johannes Kapitel 6, dieses Streitgespräch dann unter den Juden, Vers 56, da sagt Jesus: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Welch eine Provokation damals. Und dann noch dieses wunderschöne Beispiel vom Weinstock in Johannes 15. Da heißt es, lesen wir ihn auch, lassen wir immer Gottes Wort sprechen. In Johannes Kapitel 15 und da die Verse 5 und 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er herausgeworfen wie die Rebe und er verdorrt. Das Schicksal all derer, die nicht in ihm bleiben, wird uns deutlich gesagt. Und dann steht der Heiland vor Jerusalem und weint. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Ich weiß nicht, ob ich das hier euch mal erzählt habe, ich will mich dann nicht wiederholen. Wir hatten zu Hause mal einen Graupapagei, habe ich das mal hier erzählt? Und der war sehr zahm. Wenn wir dann in seine Nähe kamen, er saß dann auf einer Stange und dann hat er seine Flügel hochgehoben. Und dann durfte ich dieses Körperchen anfassen. Diese Wärme, diese Flaumfedern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Und dann klappte sie die Flügel wieder zusammen, als wenn sie sagen wollte, hier kannst du bleiben. Ich wünsche mir von Heiland meinen Jockey wieder. Ich sage, ich möchte zugucken, wenn du ihn mir machst. Also dieses Bild, diese Bilder, die Jesus braucht. Wunderschön. Aber was heißt es dann? Ihr habt nicht gewollt, weil die Stadt es vorzog, in ihrer eigenen Dunkelheit, in Neid, Feigheit, Hinterhältigkeit, Stolz und Egoismus zu bleiben. Wurde es nachher dunkel. Und Jesus rief vorher noch in Johannes 12 auf, ich bin nur noch ganze kurze Zeit bei euch, wandelt doch in dem Licht, was ihr jetzt noch habt. Der muss weg. Es ist besser, ein Mensch stirbt, als wenn das ganze Volk umkommt. Ja, kommt nach Hause, ehe es dunkel wird, der Ruf meiner Mutter und Großmutter. Und wir haben hinterher erfahren, wie dringend notwendig wir diesen Ruf hatten. Wir wurden eines Tages von der Polizei aufgefordert, einen Mann zu identifizieren, der sich bei Dunkelheit, in der Dämmerung, in die Häuser schlich. Damals waren die Häuser nicht gut abgeschlossen, die Haustüren gingen nicht gut zu. Da stand ein sehr gut gekleideter Mann. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch noch die Arbeitgeberhüte kannte, die man damals trug. Und er hat uns mit Schmeicheleien und den doch so begehrten Süßigkeiten einfangen wollen. Und die Polizei hat uns aufgerufen, diesen Mann zu identifizieren. Und wir konnten es, weil wir gehorsam immer, wenn die Laternen angingen, wenn es nicht ganz so war, also unsere Eltern waren nicht zimperlich, ne? Meine Großmutter hatte eine lockere Hand, nur um das mal zu sagen. Aber diese Hand haben wir geliebt, weil sie auf der anderen Seite tausendmal mehr Gutes getan hat. Ja, also, aber wir haben auch einen, der uns lockt. Wir haben auch einen, der uns auf falsche Fährte führen will und uns Dinge sagt, nach denen uns die Ohren jücken. Ne? Und das ist so hart, dass sogar, wenn möglich, die Auserwählten verführt werden könnten. dieser Konjunktiv, der gefällt mir da so. Es muss nicht sein, dass die Auserwählten verführt werden, nicht wahr? Auch dieser Mann muss identifiziert werden durch uns. Und da sagt uns der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief Kapitel 4 folgendes: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Er spricht die uns an, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. So, wie mache ich das? Wie kann ich falsche Geister prüfen? Gibt der liebe Gott uns einen Hinweis? Und zwar schon ganz früh, im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 8. Ein Text, den wir auswendig kennen müssen. Kennt ihr den Jesaja Kapitel 8 auswendig? Das ist unsere Schutzwaffe. Dann sagt er hier in Vers 19 und 20: Und wenn sie zu euch sagen, befragt die Totengeister und die Wahrsagergeister. Ist das in der Welt publik? Die da flüstern und murmeln, so antwortet: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Und jetzt kommt: Hin zum Gesetz und hin zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesen Worten sprechen, haben sie keine Morgenröte, denn es ist dunkel. Wie kann ich die Leute jetzt überführen? Hier steht etwas vom Gesetz. Wir haben die zwei Tafeln, die uns Gott geschenkt hat. Und es wird ja ein Gesetz, will ich mal sagen, besonders beschossen. Ne? Die anderen sagen, wir morden nicht, wir stehlen nicht und so weiter. Aber in der Bergpredigt hat unser Heiland das sehr stark spezifiziert. Nicht? Wann Töten anfängt, wann Ehebruch anfängt und so weiter. Wir können nicht sagen, dass wir das alles halten. Aber wir können sagen, mit seiner Hilfe möchte ich es halten. Und wenn ich ausrutsche, wen habe ich dann? Einen, der für mich bezahlt hat. Aber ich kann die anderen nur am Gesetz Gottes identifizieren. Das ist das Einzige, was wir haben. Und es geht ja langsam auf uns zu, ne? Dass man uns mehr oder weniger so ein bisschen in die Ecke schiebt, wenn wir die Nachrichten verfolgen. Und dann ist unsere Frage immer, oder die Frage, die ich habe: Heiland, mach mich echt. Echt. Und da steckt jeder Wunsch drin, nicht wahr? Echt sein heißt: Zeig mir, wie ich aussehe. Ich weiß es ja oft gar nicht. Zeig mir, was ich mache. Der tut das. Ich habe es schon sehr oft erlebt. Und dann denke ich immer, ist mal wieder einer aufs Hühnerauge getreten. Er macht es. Er will uns ja bei sich haben. Und das ist das Wichtige. Also, wir können die Menschen identifizieren, wenn wir uns ganz und klar auf Gottes Seite stellen und sein Gesetz lieb haben. Psalm 119, 176 Verse können uns die Herrlichkeit des Gesetzes Gottes beschreiben. Ich sehne mich, ich dürste nach seinem Gesetz. Es gibt viele Texte. Und dann heißt ein Text: Ich möchte sehen die Wunder in deinem Gesetz. Wie sehe ich denn Wunder im Gesetz? Steht ja da drin. Wenn das Gesetz an mir Wirkung getan hat, wenn es gesagt hat: Siehst du, jetzt hast du gehorcht, jetzt kann ich dir zeigen, wie schön das ist, gehorsam zu sein. Ne? Wenn wir früher, ich kann mich so an die Kindheit erinnern, als wir so alt waren, wenn dann die Mama kam oder die Oma und hat uns dann nach einem Klaps wieder in die Arme genommen, uns einen Kuss gegeben und dann haben wir gefragt: Ist alles wieder gut? Ja, ja, sagt sie, ist alles wieder gut. Es hat nicht lang gedauert, bis wir dann wieder was, ja, angestellt haben. Aber wir wussten immer, wo wir hingehen konnten. Und wir wussten, dass da in den Eltern diese Rechtsprechung war. Da gibt's nichts. Ich sag's dreimal, beim vierten Mal könnt ihr das schriftlich bekommen. Das war immer die Devise bei uns. Ja, unsere Laternen müssen hell brennen, damit wir die Morgenröte nicht verpassen, damit es auch nicht um uns dunkel wird. Menschen, die übersehen, was der liebe Gott für uns und für uns getan hat. Die Bestätigung Jesu, die er uns in der Bergpredigt gibt, heißt, dass wir viel empfindsamer sein müssen. Ja, das sind unsere Laternen, die wir anstecken können. Gebote halten und keine anderen Götter neben mir haben. Das könnte uns gelten, ja? Keine anderen Götter neben mir haben. Wie viel Zeit verbringe ich für ihn? Wie viel Zeit für all die anderen Dinge? Ist gar nicht so einfach, hm? Aber dann höre ich meine Großmutter immer, die uns versorgte. Mama war ja schon mit ihrem Beruf beschäftigt. Geh ohne Gebet und Gottes Wort niemals aus deinem Hause fort. Das klingt mir immer in den Ohren. Und wenn wir mit ihr gefrühstückt hatten, dann hat sie uns einen Bibeltext gelesen, hat mit uns gebetet. Dann kriegten wir den herzhaften, angenehmen Klaps. Sie sagte so, jetzt könnt ihr gehen. Ihr habt für heute, zumindest für heute Vormittag, habe ich euch das Essen mitgegeben. Essen aus dem Wort Gottes. Und das wollte ich heute früh euch vermitteln. Kommt nach Hause, ehe es dunkel wird. Es ist sehr, sehr, sehr dunkel draußen. Und deshalb können wir uns nur an den Liebesbrief Gottes festhalten. Ich bin so froh, dass ich ihn anfassen kann. Ich fasse ihn gerne an, den Liebesbrief, und blätter und gucke. Wie oft haben wir den früher, wenn wir Liebesbriefe bekommen haben, wie oft haben wir die gelesen? Einmal? Oder immer wieder? Immer wieder? Die wurden mit Tinte geschrieben, da waren dann schon Buchstaben verwischt. Aber wir konnten den Brief ja auswendig, oder? War das schön, einen Liebesbrief in der Post zu bekommen. Alle Kinder, die das, oder Jugendlichen, die das nicht erlebt haben, die tun mir leid. Dieser Lauf zum Briefkasten, na, ist er denn drin oder ist er nicht drin, der Brief? Und wenn er drin war, die drei Etagen, was hat man gebraucht, da hochzukommen? Gelesen und gelesen. Mein Vater wartete auf Geschäftspost. Das kannst du nicht mal raufkommen. Du darfst ja nachher lesen. So war das doch. Und ich bedauere sie alle, die das nicht miterleben konnten. Diese Sehnsucht, die man dann hat. Oder 20 Pfennig in der Tasche, in die Telefonzelle. Halbe Stunde Mittagspause. Einer steht drin, einer steht draußen. Ja, wann komme ich dran, den zu erreichen oder die? War nicht mehr, die Pause war um. Und das ist es. Wir wollen den Liebesbrief Gottes ganz fest an unser Herz drücken, ihn immer wieder lesen, und wir werden jeden Tag von Neuem überrascht. Kommt nach Hause, ehe es dunkel wird. Das wünsche ich uns durch die Begleitung unseres Heilandes. Amen. Amen.